wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast.
Reflexe auf SRF 2 Kultur, heute mit Gabriela Keggi. Es geht um Musik in der nächsten knappen halben Stunde, und zwar um Musik im Film. Die Solothurner Filmtage, die letzte Woche zu Ende gegangen sind, haben mit einem Schwerpunkt überrascht, mit Musikfilmen nämlich. Nun, das ist ein weites Feld, und was darunter alles gemeint ist, aber auch wie es überhaupt dazu gekommen ist, das habe ich Seraina Rohrer gefragt, die Direktorin der Solothurner Filmtage.
Ja, es ist ein bisschen ein Zufall, dieser Schwerpunkt. Wir haben uns dieses Jahr wieder 600 Filme angeschaut. Und darunter gab es auch ganz viele Music-Clips. Also das heißt, von Bands, die eigentlich ein Lied vertonen, filmisch. Dann gibt es aber auch dieses Jahr ganz auffällig viele Filme, die Musik als dokumentarisches Thema haben, die entweder Künstler, Musikerinnen und Musiker porträtieren oder aber auch die Musik als Hauptthema haben. Das heißt, dass man sich auseinandersetzt, wie kann man zum Beispiel mit Abfall Musik machen, wie kann man in einer Gruppe zusammenarbeiten, wenn man in einem Chor singt. Es gibt da ganz viele verschiedene Motive. Und auch ganz besonders freut es mich, dass es so viele verschiedene Bands gibt oder Gruppen, Musikgruppen gibt, die dann halt auch dieses Leben, wie auf der Leinwand sehen können, diese Porträts dieser Gruppen.
Haben Sie eine Idee, wo das herkommt? Warum gerade dieses Jahr so viele zusammenkommen, dieser Musikfilme?
Ja, das ist noch schwierig zu sagen, weil in der Schweiz ist die Produktion nicht so groß, aber es gibt eine längere Tradition bereits dieser Musikdokumentarfilme, insbesondere in der Schweiz, die wirklich sehr stark sind und die auch ein ganz spezielles Gespür mitbringen, weil sie nicht nur auf der Leinwand halt rocken oder musikalisch sind, sondern auch im Ton. Und das ist natürlich eine ganz tolle Verbindung.
Bei der Auswahl all dieser Filme, welche Kriterien haben Sie angewendet?
Das sind eigentlich die Kriterien, die wir für alle Filme anwenden. Wir schauen einerseits, wie sind die gemacht, wie ist die Qualität der Filme, das heißt Ästhetik, wie ist auch der Ton, passiert da was, wie sind die Figuren. Das sind alle diese filmanalytischen Kriterien eigentlich. Und dann in einem zweiten Schritt schauen wir aber auch, was ist das Thema? Ist das Thema relevant für die Schweiz? Und da ist unser Credo auch ein bisschen, wenn es halt mal umstritten ist, dass wir dann auch wirklich sagen, ja, Solothurn ist der Ort, wo wir auch umstrittene Filme zeigen wollen.
Sagt Seraina Rohrer, die Direktorin der Solothurner Filmtage, zu den Musikfilmen, die dieses Jahr in besonders großer Zahl gezeigt worden sind. Einige davon wollen wir jetzt etwas genauer unter die Lupe nehmen. Wir, das sind Martin Walder, freier Filmkritiker, vormals bei der NZZ am Sonntag und noch davor bei uns, das war damals noch DRS2, und Thomas Meyer, Musikjournalist mit einer besonderen Affinität zum Film. Nennen Sie uns doch zuerst diese schweizerischen Musikdokumentarfilme, die Geschichte geschrieben haben oder, wie Seraina Rohrer gesagt hat, die zu dieser bereits seit längerem existierenden Schweizer Tradition gehören. Was haben Sie gesehen und nie mehr vergessen, Martin Walder?
Nie mehr vergessen habe ich Step Across the Border von Humbert Benzel. Das ist ein Film, der von den Improvisationen von Fred Frith ausgeht. Und das ist ein absolut faszinierender Film, den ich wirklich nie vergessen habe, weil er es schafft, Alltagsgeräusche, also der Alltag ist ja voll von Geräuschen, diesen Alltag filmisch in Bilder umzusetzen. Und weltweit, ich erinnere mich an eine Szene, da ist ein altes Paar, das friert auf dem Perron einer U-Bahn-Station in Tokio und die hüpfen da so auf dem Perron hin und her und die Musik wird dann dazu improvisiert. Und das sind einfach Dinge, wo Musik und Film sich absolut verschmelzen.
Wie ist es bei Ihnen, Thomas Meyer? Was hat für Sie Geschichte geschrieben von diesen Musikfilmen?
Ganz sicher, also ich würde sogar sagen, es gibt ja diese große Bewegung der neuen Schweizer Volksmusik, ist undenkbar ohne den Beitrag des Films, Urmusik und solche Filme in den frühen 90er Jahren. Die haben dazu beigetragen, dass dieses Thema plötzlich allgemein ja populär wurde. Und bis in die letzten Jahre, es gab ja in Locarno vor zwei Jahren einen Film über das Bödele zum Beispiel, also diese Tendenz ist da. Auf der anderen Seite, was ich sehr schön fand, sind immer wieder die Arbeiten von Urs Graf in den letzten Jahren, Komponistenporträts, sehr still, sehr verhalten, sehr genau, nachfragend. Das ist vielleicht sehr schweizerisch, diese Stille auch.
Ja. Gibt es vielleicht irgendwelche Kriterien, die man daraus ableiten könnte und die auch jetzt für die Filme, die wir besprechen, Gültigkeit haben könnten?
Das Verhältnis von Musik und Film ist ja sehr geprägt in den letzten Jahren durch Videoclips. Und dort geht das alles sehr schnell und originell und witzig und so weiter, geht das ab, und das ist wahrscheinlich die Hauptdomäne. Und was wir hier eigentlich betrachten, großenteils, ist das Gegenteil. Dass man versucht, sich diesem Phänomen Musik, dem Geheimnis Musik vielleicht auch auf eine langsame Weise, auf eine ruhige Weise zu nähern. Und da hat der Dokumentarfilm, der kann das. Kann das sehr schön, denke ich. Und da müssten wir vielleicht ergründen, wie weit gelingt das in diesen Filmen, wie weit gelingt das nicht.
Es sind auch Filme, die guten Filme, die auf Idolatrie verzichten. Es gibt ja nichts Grauenhafteres, als wenn Künstler gezeigt werden im schöpferischen Prozess, also wenn der künstlerische Geist über ihnen wabert. Das ist nicht auszuhalten vor der Kamera, und ich finde, gute Filme schaffen es eben, dahinter zu kommen. Ich denke an Pianomania, dieser Klavierstimmer, der die Steinway-Flügel präpariert. Was es da braucht dazu, bis der Herr Emmer überhaupt auf dem Podium auftreten kann oder der Herr Brendel. Und solche Dinge, das sind die spannenden Musikfilme.
Drei Musikfilme haben wir ausgewählt, die wir aus dem großen Angebot ausgesucht haben. Sie sollen einerseits auf der erzählerischen Ebene unterschiedliche Arten des Musikgeschichtenerzählens zeigen. Da ist einer dabei, der ist sehr persönlich. Einmal ist das ausgesprochen sachlich und einmal ironisch verspielt, würde ich mal sagen. Was ja dann auch eine ganz andere Machart jeweils zur Folge hat. Und andererseits sollen diese Filme auch unterschiedliche Schwerpunkte, Fokusse zeigen in diesem riesigen Themenkomplex Musik, die da zu finden sind. Also konkret geht es um das Porträt einer reisenden Musikerin und ihrer Entourage, muss man auch sagen. Einmal ist es ein längst toter Komponist, mit dem wir durch eine Stadt reisen. Und in einem Film schließlich nimmt die Musik selbst eine Rolle ein. Sie wird nämlich zur Trägerin und vielleicht sogar zur Prägerin einer Zeit und einer Geisteshaltung. So, Film Nummer 1 heißt Argerich, jedenfalls im deutschsprachigen Raum. Argerich wurde mit ziemlich großer Ungeduld, auf jeden Fall mit viel Spannung erwartet. Es geht um Martha Argerich, die große Pianistin, die mit ihrer Musik seit bald 60 Jahren Menschen verzaubert, Konzertsäle füllt, die aber eine extrem scheue Person ist, kaum Interview gibt und verbal nicht wirklich eine Riesin ist. Und der wir jetzt 90 Minuten lang also zuschauen können, beim Klavierspielen natürlich, beim Konzerte geben, auftreten, Applaus entgegennehmen, aber auch beim Proben, beim Reisen, beim Essen, beim Trinken, beim Schlafen, ja sogar bei ihrer schlechten Laune schauen wir ihr zu. Diesen Film, der ordentlich nahe rangeht. Und er beginnt mit einer Überraschung.
Ich trage den Familiennamen meiner Mutter. Meine Eltern waren nicht verheiratet, als ich geboren wurde. Darum losten sie, wessen Namen ich tragen sollte. Und das Los fiel auf Argerich. Ich habe bereits einen Sohn. Deshalb würden wir uns freuen, wenn es ein Mädchen wäre. Vor allem meine Mutter. Sie sagt oft, Mädchen sind interessanter.
Ja, so beginnt der Film. Im Bild sieht man eine Frau in einem Spitalbett, die kurz vor der Geburt ihres Kindes steht. Neben dem Bett, total ungeschminkt, irgendwo auch etwas durch den Wind. In Anbetracht der kommenden Ereignisse. Martha Argerich, die große Pianistin, man muss wirklich zweimal hingucken. Und ihre jüngste Tochter stellt sich also eigentlich hier in den Mittelpunkt. Stefanie Argerich heißt sie. Aus ihrer Perspektive wird dieser Film erzählt. Es ist auch ihre Stimme im Original Französisch aus dem Off, die die Kommentare abgibt. Martin Walder, ein richtiger Coup gleich zu Beginn. Wie ist das Ihnen gegangen mit dieser Überraschung?
Ja, man ist verblüfft, nicht? Also der Atem gehört wirklich der Stefanie Argerich, der Filmemacherin, und nicht der Mutter. Und damit wird aber auch gleich ein gutes Signal gesetzt, finde ich.
Nämlich?
Weil es ist kein Film jetzt, ein Martha Argerich Musikfilm im engen Sinn, wenn man will. Sondern der Film könnte heißen Ich und Martha Argerich, meine Mutter. Er könnte auch heißen Wir und Martha Argerich, denn die Stefanie Argerich hat noch zwei Schwestern, die kommen auch im Film vor. Sie haben alle einen anderen Vater, alle Musiker, aber immer andere Väter. Und es geht so um das Familienuniversum Argerich und darin natürlich als Supernova die Martha, das ist klar.
Thomas Meyer, wir wollten doch jetzt einen Film über die Pianistin sehen.
Nee, ist für mich schon der zentrale Punkt, ist ein guter Ansatzpunkt. Eben, im Englischen ist der Titel, also der Originaltitel ist ja Bloody Daughter, also eigentlich blöde Tochter, so irgendwie in dieser Art zu übersetzen. Und das zeigt schon, es ist nicht eigentlich ein Film über die Argerich, sondern Tochter dieser Göttin zu sein. Und insofern ist das der richtige Punkt, weil wenn man ein Kind kriegt selber, beginnt man über sich und seine Abstammung und seine Herkunft, beginnt man viel zu überlegen. Und das tut sie in diesem Moment. Das ist genau der richtige Moment, um diese Biografie wieder hochzuholen und zu sagen, woher komme ich eigentlich? Wo ist eigentlich mein Vater? Und mein Vater hat mich nicht mal richtig anerkannt und so weiter. Das finde ich einen überzeugenden Beginn.
Also Stefanie Argerich ist die jüngste Tochter, die dritte von Martha Argerich. Die ist heute 38, hat eben ihr zweites Kind bekommen, verschiedene Ausbildungen gemacht, Russisch studiert, auch Fotografie, Video und bereits mehrere andere Musikdokumentarfilme gedreht mit Pianisten, die uns jetzt nicht wirklich viel sagen, ausgenommen Jewgeni Kissin. Man könnte schon auch denken, relativ unbekannte Filmerin mit berühmter Mutter sieht da jetzt ihr Thema vor sich liegen und schnappt sich das. Ui, das gibt eine distanzlose Angelegenheit. Das ist die zweite Überraschung. Genau so ist es eben nämlich nicht. Die Stefanie Argerich packt auch ein paar heiße Eisen an.
Also ich meine, da ist zum Beispiel der Fall der älteren Schwester, die sie erst mit 5 Jahren kennenlernt, da ist die Schwester schon längst 17, schon fast erwachsen, da taucht die plötzlich auf. Sie wusste nichts davon. Und wenn man dann diese Biografie dieser jungen Frau, der älteren Schwester hört, die von der Großmutter gekidnappt wurde, so dass die Argerich das Sorgerecht für diese Tochter verlor, die dann bei ihrem Vater aufwuchs und erst ganz spät den Kontakt zu dieser Mutter wieder sucht und einen auch schlussendlich offenbar findet. Ich meine, das ist schon ziemlich schockierend. Oder die andere Sache, wo ich wirklich lange drüber nachgedacht habe, die Kinder, die beiden Töchter der Argerich, sind nicht richtig in die Schule. Und die ältere Schwester musste für die jüngere Entschuldigungsschreiben fälschen.
Wobei der Film ja da nicht sehr in die Tiefe geht. Er macht diese Andeutungen, greift die Themen auf, auch das Thema von Stefanis leiblichem Vater. Das ist ein sehr berühmter, auch weltberühmter Pianist,
Stephen Kovacevic,
der eben die Vaterschaft nicht anerkennen wollte. Und da heult sie dann auch mal vor der Kamera. Der Film badet aber nicht darin, finde ich. Und er hat natürlich den großen Vorteil, sie kann Martha auf dem Sofa zeigen, ungeschminkt, verlottert. Ich weiß nicht was. Sie kann sie zeigen, bevor sie auftritt und die Argerich sagt, ich will überhaupt nicht spielen heute und sie ist hassig.
Und wie kommt Ihnen das vor? Also geht das zu nahe?
Mir ging es nicht so nahe, weil sie es klar deklariert. Es ist ganz klar, auch der Kommentar, den wir ja ein bisschen gehört haben in der deutschen Fassung, dieser Kommentar ist, ich, Stefanie, mache einen Film über meine Mutter. Und dann geht es.
Was sagt der Filmprofi zu der Machart, Martin Waller?
Die Machart ist nicht besonders spektakulär. Sie hat offensichtlich sehr früh eine Kamera bekommen und hat die Mutter gefilmt in verschiedenen Lebenssituationen. Was uns relativ leicht fällt, diese Ebenen auseinanderzuhalten, ist die Tatsache, dass das Haar von Martha Argerich immer gräuer wird. Also sie hat manchmal rabenschwarzes Haar als jung und dann so meliertes Haar und jetzt hat sie weißes Haar.
Das heißt, sie verwendet aber viel alte Dokumente.
Sie verwendet viel alte Dokumente, auch Fotografien, eben auch Filmdokumente. Natürlich die spektakulären Dinge vom Genfer Wettbewerb, den sie gewonnen hat. Und wenn sie da Chopin spielt als junge Frau, ich meine, da hüpft man vom Kinosessel auf, das ist so. Aber es ist nicht ein Musikfilm, wie es ihn ja übrigens schon gibt, von Georges Gachot vor 10 Jahren oder 11 Jahren gemacht. Der geht dann eher der musikalischen Biografie nach. Und Stefanie Argerich macht das nicht. Zum Teil gibt es ihn sehr privatistisch. Also es gibt eine Szene, wo die drei Töchter dann sich über das Lackieren von Zehennägeln auslassen. Ja. Und da muss ich sagen, da bin ich also ausgestiegen. Das interessiert mich einfach nicht. So.
Was sagt der Musikprofi zu diesem Film? Gehen Sie hungrig raus oder kriegen Sie genug Argerich beim Spielen?
Ich meine, man kriegt so viel immer wieder mit, dass man schaut ihr eben wirklich ganz nah zu beim Klavierspielen. Und dann merkt man in diesen kurzen Sequenzen, wie unheimlich genau sie phrasiert und was sie da alles macht. Das ist schon spannend. Aber es ist nicht eigentlich das Wesentliche schlussendlich, sondern es geht wirklich um diese Familiensache. Was mir schon auch wichtig scheint, wenn man jetzt hier einen Anspruch hat, man erfährt jetzt etwas von der Argerich über Musik, dann wird man sehr enttäuscht sein, weil sie will nicht über Musik sprechen und zweitens ist es auch nicht eigentlich die Aufgabe, das, was die Tochter dann sucht. Manchmal kommen sie so ein bisschen in musikalische Dinge rein, aber dann sagt die Mutter, oh, man kann das eigentlich gar nicht
erklären.
Drittens, sie kann es nicht. Sagen wir es doch so, auch im Film von Gachot, sie kann nicht über Musik sprechen.
Nein, das kann sie nicht. Es gibt einen zentralen Satz für mich in dem Film. Das ist die Szene, wo sie mit ihrer Tochter die Fotos anschaut, wo sie ganz klein ist. Mhm. Und ihr Vater hat offenbar hinter jedes Foto einen Kommentar geschrieben. Und da schreibt er einmal, sie sagt die Dinge, ohne sie zu sagen. Und das ist, glaube ich, der zentrale Satz. Sie drückt offenbar, man hat das Gefühl, es ist alles klar. Aber sie sagt sie nicht, sie drückt sie nicht aus, verbalisiert sie nicht. Also irgendwie dieses ganze Spiel mit der Geheimnis, das muss schon das zweijährige Mädchen gehabt haben. Das finde ich faszinierend irgendwie, dass das sich so durchträgt durch den ganzen Film.
Argerich heißt er, von Stephanie Argerich, wurde in Biarritz eben noch gerade ausgezeichnet, ist bei Xenix im Verleih und kommt anfangs April dann in die Deutschschweizer Kinos. Sie hören Reflexe auf SRF 2 Kultur. Heute reden wir über die Musikdokumentarfilme, die in Solothurn an den Filmtagen 2013 in auffallend großer Zahl gezeigt worden sind. Zusammen mit Filmkritiker Martin Walder und Musikjournalist Thomas Mayer haben wir keine repräsentative Auswahl getroffen, aber wir versuchen wenigstens dem breiten Spektrum innerhalb der Musik gerecht zu werden. Drum, nach diesem intimen und sehr persönlichen Blick auf eine Musikermutter, nach dem Argerich-Film von einer jungen Autorin, wenden wir uns dem großen Schweizer Dokumentarfilmer zu, Richard Dindo. Er bezeichnet sich als 68er, der an der Ungerechtigkeit der Welt leidet und befürwortet, dass sich Menschen dagegen auflehnen. In seinen früheren Filmen hat er diesen Kampf gegen die Mächtigen gezeigt. Es gibt in seiner Werkliste unzählige Porträts von großen Rebellen und kleinen Revolutionären. Und jetzt geht er hin und dreht einen Film über den italienischen Komponisten Antonio Vivaldi. Vivaldi in Venedig heißt er. Sehr untypisch, oder?
Nicht ganz, weil Richard Dindo eigentlich immer auf zwei Schienen arbeitet. Seine großen politischen Dokumentarfilme, die liegen ja doch auch eine Weile zurück. Und er hat dann eben aber immer, macht er auch Porträtfilme über Künstler, Schauspieler wie Max Haufler. Er hat über Matisse und Arago einen sehr schönen Dokumentarfilm gemacht, über Goga und jetzt halt Vivaldi. Also Künstler sind ihm schon immer auch ein Anliegen und das sind dann nicht so diese Filme, für die er eigentlich berühmt ist und namhaft gemacht wird, nämlich Filme, die erinnern wollen, die sich mit dem Phänomen der Erinnerung auseinandersetzen. Und hier ist es einfach eine Erinnerung an Vivaldi, aber es ist jetzt in dem Sinn kein komplexer Film geworden.
Was haben Sie erfahren über Vivaldi?
Also ich persönlich habe eigentlich wenig Neues erfahren in diesem Film. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe das Gefühl, ich hätte ihn auch in einer noch nicht ganz fertigen Version gehört. Das ist das Zweite. Die Abmischung stimmt für mich absolut noch nicht. Die Sprache war nicht gut. Das ist das eine. Es sind schöne Bilder natürlich von Venedig. Da merkt man, das ist ein guter Filmemacher dahinter. Man sieht das gemischt mit alten Bildern von Canaletto. Dann natürlich die ganzen Kirchengemälde, wo die Aufführungen sind. Gut. Und dann sieht man dazwischen das Ensemble von Andrea Marcon.
Venice Baroque Orchestra.
Genau. Vivaldi-Stücke aufführen, eine Anzahl, die mir aber nicht genauer erklärt wird, warum jetzt genau diese, warum jetzt nicht eine andere. Und so wird das Ganze gemischt. Und es überrascht mich in einem Moment nirgends. Also es gibt einen Moment, den ich wirklich schön fand. Da sind wir in einem Kirchenraum und die Musiker spielen aus einer kleinen Kammer oben und es ist ein Gitter, nur durch das der Klang in den Kirchenraum runterkommt. Und dazu sieht man dann auch Bilder mit Trompe-l'œil, wo man die gleichen Gitter, die verzierten Gitter sieht, auf den Bildern in der Kirche. Dabei entsteht plötzlich etwas. Wie entstand diese Musik? Aber es wird mir nicht erklärt und es wird mir nicht in einer Beziehung gebracht. Und darum, ich weiß effektiv nicht, warum Dindo diesen Film gemacht hat.
Dir fehlt das, was eben auch Dokumentarfilme haben müssen, eine Geschichte. Ich weiß nicht, wohin der Film will, außer es ist entstanden aus einer Idee von Guido Magnaguagno, diesem Kurator und Kunsthistoriker. Und der Dindo ist darauf angesprungen und jetzt haben sie sozusagen Highlights von Vivaldi verfilmt oder illustriert. Ich muss sagen, ich bin da gern drin und ich kenne die Musik nicht wahnsinnig gut und habe mich einfach gefreut an dieser Musik, muss ich sagen. Und habe mich dann gefreut auch an den Bildern dazu. Und für mich war so, dass das Moment mit diesem Gitter, das war wirklich interessant, aber auch dort, wo die Bilder von Canaletto gezeigt werden. Und man manchmal wirklich nicht weiß, ist das jetzt real Venedig, mhm, oder ist es Canaletto? Dann sieht man, die Kostüme sind natürlich anders oder man sieht vielleicht einen Pinselstrich. Und das fand ich unglaublich hübsch. Und er hat auch darauf verzichtet, filmisch jetzt diese Canaletto-Bilder so in Bewegung zu versetzen. Man könnte, mhm, ja da mit der Kamera drüber fahren und zoomen und machen. Ja, ja. Und
ich meine, er ist auch relativ still.
Ja.
Und auch lässt auch der Musik Zeit.
Ja. Es ist kein Vivaldi-Film. Es ist ein Konzert. Ein Vivaldi-Konzert.
Illustriert.
Ein illustriertes. Ja. Das kann schön sein.
Reflexe auf SRF 2 Kultur. Wir reden heute über eine kleine Auswahl von Musikfilmen, die dieses Jahr ganz groß in Solothurn bei den Filmtagen gezeigt worden sind. Darunter zum Beispiel auch der neue Film über die Reine Proschen. Alleine denken ist kriminell. Darunter auch ein lauter und irgendwie fröhlicher Film über Baby Jail. Rückkehr des lautesten Kabaretts heißt er. Ein Film über die kultige Zürcher Band, die nach fast 20 Jahren Pause sich auf ihre Reunion-Tour vorbereitet. Und darunter ist auch der Film von Hannes Hug, Generation Teleboy heißt er. Hannes Hug ist freischaffender Autor. Er ist auch eine nicht zu überhörende Stimme bei SRF 3 und beim Fernsehen. Und er hat zusammen mit Bert Lehnherr die Geschichte der DRS Big Band und deren Auswirkungen auf das Schweizer Selbstverständnis etwas genauer angeschaut. The man without no band can be the one who gives the 1, 2, 3. Ja, so tönte sie unverkennbar, der Sound der DRS Big Band. Martin Walter-Thomas Weyer, was verbinden Sie mit diesen Klängen?
Eine untergegangene Epoche eigentlich. Und eigentlich am Schluss eben diesen Teleboy, der da ja in der Generation auftaucht. Ja, also der Film geht eigentlich von der Fernsehsendung Teleboy von Kurt Felix aus, wo diese Big Band immer aufgetreten ist. Und der hatte an Silvester 1981 seinen letzten Auftritt, dieser Teleboy. Und damit begann auch das letzte, allerletzte Kapitel dieser Big Band, die dann kurz darauf aufgelöst wurde. Hannes Hug erzählt eigentlich jetzt die ganze Geschichte, wie die entstanden ist 1939. Das Unterhaltungsorchester von Bero Münster hieß es, es hatte ja vielen Namen, wie es in die schweizerische Landesverteidigung, die geistige Landesverteidigung da integriert war, wie sie sich dann in den 50er Jahren entwickelte, bis sie eben quasi über die 60er Jahre, wo sie dann völlig nicht mehr up to date war, ja, wie sie eigentlich dann zum Sterben verurteilt war. Das ist eigentlich die Geschichte. Die Ehe als ein 68er Kind, also 68 geboren.
Ist nicht das Gleiche.
Eben nicht das Gleiche. das so quasi im Rückblick erzählt und dann plötzlich merkt ja, er ist ja eigentlich von dieser Popmusik der 80er Jahre beeinflusst, aber irgendwo ist diese Big Band doch, hat sich doch festgesetzt in seinem Kopf. Und dem geht er nach. Und das finde ich eigentlich sehr musikalisch, sehr witzig auch erzählt und dann aber auch überzeugend irgendwo hintergründig.
Martin Walder.
Ja, ich habe natürlich diese Musiker immer in der Kantine sitzen sehen, als ich in den 70er Jahren hier beim Radio anfing. Und man hat dann diese Agonie auch ein bisschen mitbekommen. Und das war wirklich sehr trist, weil dieses Orchester hat sich, wie du gesagt hast, Thomas, schlicht überlebt. Jetzt die
also man muss vielleicht schnell sagen, warum es sich überlebt hat. Sie war nicht bereit, neue Sounds zum Beispiel aufzunehmen. Sie sind sozusagen mit ihrem Publikum alt und älter geworden, bis sie am Schluss niemand mehr hören wollte. Und 1986, wie dann das Licht ausging, war einfach Glenn Miller und Big Band Sound nicht wirklich das, was angesagt war.
Aber bis dahin behauptet der Autor, bis dahin sei eben diese Big Band sozusagen das Massenhypnosemittel der schweizerischen Öffentlichkeit gewesen.
Das war es dann
diese Öffentlichkeit, also bis in die 80er Jahre mit der geistigen Landesverteidigung durchdrängt habe. Und er bringt dann auch den Beweis dafür, Cédric Dumont ist ja die große Figur des Radioorchesters Bero Münster. Und dieser Cédric Dumont war musikalischer Leiter und am Klavier Komponist im Cabaret Cornichon. Und im Cabaret Cornichon arbeitete Elsie Attenhofer, die Kabarettistin. Elsie Attenhofer war die Frau von Karl Schmid, dem Germanistikprofessor der ETH, der tatsächlich eine große Rolle gespielt hat im ganzen Programm der geistigen Landesverteidigung. Bei Hannes Hug heißt das dann, er hätte den Befehl direkt vom General überkommen. Und es sind dann diese Verkürzungen. Und das ist natürlich alles, das ist Quark in dieser Verkürzung. Das ist lustig, weil Hannes Hug sich offensichtlich auch über sich selber ein bisschen lustig macht. Er sagt ja am Anfang, glaube ich, und am Schluss nochmal, dieser Film sagt jetzt uns die ganze Wahrheit, es ist meine Wahrheit. Und er macht das mit sehr viel Ironie, mit Augenzwinkern, mit vielen Repetitionen. Immer wieder kommt diese Genealogie von Karl Schmid, Elsie Adenhofer, Cédric Dumont zum armen Hansli Meyer vor dem Fernsehapparat, der jetzt da von der geistigen Landesverteidigung...
Also leitmotivisch
arbeitet. Leitmotivisch, ja. Ich fand das lustig, so. Ob es dann Absicht ist, der Film nach einer Stunde hat man irgendwie so genug von diesem Sound. Ich weiß nicht, ob er das extra macht, weil es ist ja wirklich immer der gleiche Sound. Das sind hervorragende Musiker, muss man sagen. Aber dieser immer gleiche Sound hat mich am Schluss so genervt.
Was mich eben überzeugt hat, mir ist das ungefähr in der Mitte so passiert, dass ich dachte, die spielen ja schon toll. Aber irgendwo ist diese Unterhaltungsbranche auch armselig und unheimlich bedürftig und dröger. Aber in diesem Moment oder ein, zwei Minuten später fingen die Musiker eigentlich darüber an zu sprechen und sagten, wir haben das manchmal nicht ausgehalten unter der Woche. Zum Glück konnten wir am Samstag auch unsere Musik machen, sonst wäre das überhaupt nicht gegangen. Und das hat mich an dem Film überzeugt, dass er dieses Moment im richtigen Moment eigentlich reflektiert hat.
Also er hat Porträts oder lange Gespräche mit vier Musikern, also ausgedienten Musikern aus der DRS Big Band, die lässt er zu Worte kommen und am Anfang sind die noch so richtig die Helden dieser Band und nach bröckelt es eigentlich immer mehr ab. Das ist der eine Erzählstrang, der andere ist eben der kleine Junge, der vor der Fernsehkiste hockt und angefixt wird mit diesem Sound, vor allem mit diesem Showbiz-Bild, was er so sehr liebt. Und dann kommt eigentlich hinten nach kommt noch diese politische Aussage, die dieser Film hat. Mhm. Für einen Erstling, finde ich, bringt er ganz schön viel zusammen, oder?
Ich finde schon. Es ist also, ich muss sagen, ich verstehe deine Einwände, Martin. Das ist natürlich sehr verkürzt erzählt. Aber schlussendlich bringt er die Geschichte noch ganz gut auf den Punkt.
Ja, es ist ein interessantes Kapitel und sicher ein Aspekt, der spannend ist in der schweizerischen Musikgeschichte. Und er hat unendlich viel Material eingebaut. Ja, man hat so clipweise montiert er das sehr munter und rasant zusammen. Das finde ich auch lustig. Ich bin zurückhaltend, aber ich habe mir das gerne angeschaut. Eben natürlich auch aus ganz persönlicher Nostalgie jetzt in diesem Radiostudio, wo wir sitzen.
Dann kommen wir noch zum Schlusswort in dieser Reflexe-Ausgabe über Musikdokumentarfilme, die in der vergangenen Woche in Solothurn an den Filmtagen gezeigt worden sind. Frage an meine beiden Gäste, Thomas Meyer, Martin Walder. Wenn man nun doch etwas über die Schweizer Grenzen hinausblickt ins Ausland, wo es ja eine rege Musikproduktion und Dokumentarfilmproduktion gibt, wo steht da die Schweiz im Vergleich? Sind wir innovativ, kühn, wild oder vielleicht auch etwas bescheiden, vielleicht sogar ein bisschen brav oder zu sehr im Low-Budget-Bereich?
Ich finde, es gibt ganz hervorragende Beispiele. Wir haben sie zu Beginn genannt von Musikfilmen in der Schweiz. Es gibt auch aus dem Ausland natürlich große Kisten wie Trip to Asia, also die Reise der Berliner Philharmoniker nach Asien, wo man dann auch sehr viel erfährt. Das sind dann schon ganz große Formate. Aber mir sind so kleine Filme wie Buben Götz Tanz oder Hardcore Chamber Music, da erfahre ich ganz viel über Musik. Und es ist eben musikalisch gemacht. Es ist im Schnitt und im Rhythmus ist es musikalisch gemacht. Filme begeistern mich eben auch daher, weil Musik und Film sind für mich eigentlich die Schwesterkünste und nicht Film ist nicht die Schwesterkunst von Theater, sondern von Musik, weil es geht immer um die gestaltete Zeit und wenn ein Film das schafft, gestaltete Zeit anhand des Themas Musik musikalisch zu vermitteln, dann bin ich begeistert und das kann dann etwas Kleines sein oder etwas Großes.
Mhm. Thomas Meyer?
Wir müssen uns auch fragen, wo werden diese Filme dann verkauft, wo sind die zu sehen und das richtet sich eben vielleicht auf Arte mal, wenn ein solcher Musiker dann bekannt ist. Na, Agrich wird natürlich überall gezeigt, aber Generation Teleboy, wo? Das wird in der Schweiz zu sehen sein und im Schweizer Fernsehen. Aber darüber hinaus, ich weiß nicht, ich kenne die Filmbranche da vielleicht ein bisschen zu wenig. Ich denke nicht, dass die so wahnsinnig Chancen hat, jetzt in Frankreich gezeigt zu werden, dieser Film. Aber ich finde, von daher kommt auch das, was Sie ansprechen, das Low Budget oder so, das ist auf unser Format ja vielleicht auch ein bisschen zugeschnitten.
So viel von Reflexe heute. Meine beiden Gäste Thomas Meyer und Martin Walder sprachen über eine kleine Auswahl von Musikfilmen, von denen dieses Jahr sehr viele in Solothurn an den Filmtagen gezeigt worden sind. Redaktion Gabriela Keggi.
SRF 2 Kultur. Im Internet unter srf.ch.